Hallo und herzlich willkommen zurück zum Podcast It's All About von Henne und Jens. Heute bei uns zu Gast der Regisseur des gerade erschienenen Films Berlin-Alexanderplatz, Burhan Kobani. Burhan, herzlich willkommen bei uns.
Willkommen.
Sau schön, dass du bei uns kurz zu Besuch bist.
Danke für die Einladung.
Wir haben von unseren Hörern irgendwie die Wünsche bekommen, dass sich die Gäste gerade mal ein bisschen selber vorstellen. Magst du mal kurz ein bisschen was über deine Person erzählen?
Also, mein Name ist Burhan Kobani. Ich bin Filmregisseur und Autor, vor allem Autor und alle paar Jahre mal auch Regisseur, weil ich die meiste Zeit mit Schreiben verbringe. Ich wohne hier in Berlin, komme aber ursprünglich da, wo ihr auch herkommt, aus der schwäbischen Heimat. bin aber jetzt schon seit der WM 2006 bin ich hier. Und kam dann auch nicht mehr los. Also ich bin damals mit meiner Freundin hierher gezogen und wir haben uns dann irgendwie in Berlin verliebt und dann haben wir uns persönlich auseinandergeliebt und ich bin einfach da geblieben.
Okay, alles klar. Dein neuer Film, Berlin-Alexanderplatz, ist gerade rausgekommen, ich glaube im Juli. Wie fühlt sich das für dich an? Gab es einen langen Vorlauf? Ich kenne mich damit nicht aus, ich bin aus der Musik. Ist es jetzt so ein bisschen so ein Loslassen für den Film? Ist es ein bisschen Entspannung oder steigt die Spannung jetzt wieder? Wie viele Gäste haben wir in den Kinos oder wie fühlt sich das für dich an?
Also es ist wahrscheinlich wie in der Musik, dass man sitzt ziemlich lange an so einem Album, dann sitzt man genauso lange im Studio und in der Postproduktion, alles muss gemischt und gemastert werden und dann gehst du auf Tour. Und normalerweise würde jetzt für mich die Tour anfangen. Also wir hatten jetzt so eine kleine Tour, wo wir irgendwie ein paar Kinos in Deutschland besucht haben mit dem Team zusammen. Wir waren auch in Ludwigsburg, in Mitteldeutschland, Norddeutschland und in Berlin. Aber eigentlich wäre das ein viel längerer Prozess. Das heißt, man würde in viel mehr Vorstellungen gehen, irgendwie mit den Zuschauern sprechen über den Film, über ihre Gefühle und wie sie das alles empfunden haben. Aber natürlich ist es durch Corona extrem eingeschränkt. Vor allem, es sind Sommerferien, es ist ein heißer Sommer. Aber irgendwie ist es trotzdem schön, dass der Film draußen ist. Ich dachte, wir wollen noch gar nicht so nerdig werden.
Nee, das ist ja später. Noch das noch over.
So, alles klar. Okay. Das heißt, deine letzten Tage und Wochen waren jetzt nicht so von Kino zu Kino tingeln? Doch schon eigentlich, oder?
Auf eine Art schon, aber gar nicht so sehr in Deutschland. Wir hatten dann auch die Schweizer Premiere, war ich in Zürich. Und dann hatten wir letzte Woche die belgische Premiere, da waren wir in Brüssel. Das heißt, ich habe tatsächlich relativ viel Zeit in Zügen oder in Flugzeugen verbracht, was total seltsam ist zurzeit. Für mich persönlich, vielleicht haben sich die meisten schon dran gewöhnt, ich bin noch nicht so weit, weil ich in Berlin meistens mit dem Fahrrad unterwegs bin. Aber, und es ist ein bisschen seltsam, weil die Häuser sind immer ausverkauft, aber durch die Regulierung ist es einfach so, dass du in einem ausverkauften Haus vor leeren Plätzen sitzt. Also es sind natürlich dann irgendwie schon irgendwie 30, 40, 50, vielleicht mal 100 Leute da. Aber wenn du ein Kino hast, wo 600 Leute reinpassen, dann ist das schon deprimierend.
Ja, es ist schon komisch. Wir haben uns ja vor knapp 3 Wochen in Ludwigsburg auch kennengelernt. Da warst du bei mir im Ludwigstalk im Studio und hast den Film mit Jochen Laube gemeinsam vorgestellt. Abends war dann die Premiere im Scala. Ein wunderschöner Saal, normalerweise 600 Gäste und immer ausverkauft, gerade bei so Premieren. Und diesmal waren, glaube ich, so 120 Leute da. Die Sitze waren irgendwie leer bzw. ausgebaut. Es war erstmal ein extrem stranges Gefühl so, aber das bringt Corona gerade mit sich. Ich war jetzt auch Open-Air-Kino Ludwigsburg, ist ja auch jetzt gerade normalerweise 3000 Plätze, jetzt 500 Plätze, jeder Abend ausverkauft. Es fühlt sich schon irgendwie so komisch an und ich habe auch so das Gefühl, also gerade bei dir im Film, ich saß alleine, ich war alleine da, links und rechts 2 Plätze frei und du hast so irgendwie, ich habe die erste halbe Stunde gebraucht, um klarzukommen mit dem, ich bin nicht in der Gemeinschaft und dann war es doch irgendwie eine Gemeinschaft, weil ich finde gerade beim Kinofilm gibt es so eine Energie, die auf die Leute drüber schwappt und die hat so ein bisschen gefehlt am Anfang, aber der Film, da kommen wir nachher nochmal drauf, hat es dann doch so hingerissen, dass wir eine Gemeinschaft waren auf eine Art und Weise. Henne, warst du groß feiern in den letzten Wochen mal oder warst du warst du raven?
Nein, ich bin allerdings ein bisschen, ich will es eigentlich gar nicht sagen.
Dann sag's auch nicht. Nee, sag's nicht.
Na, besser nicht, ne? Besser da macht man sich unbeliebt. Es gibt auf jeden Fall wieder, ich habe mitbekommen,
auf jeden Fall Vorbild sein,
dass wieder kleine Partys stattfinden. Ich wurde fälschlicherweise irgendwie die letzte Woche in einen vermeintlichen Biergarten eingeladen und kam rein und es war halt einfach schon auf jeden Fall eine kleine Party. Und dann dachte ich so, was ist los eigentlich? Ich bin dann relativ schnell wieder rausgegangen. Ich verstehe, dass die Leute wieder rausgehen wollen und ich finde es auch in Berlin schön, dass wieder Leben einkehrt, aber ich glaube, da sollte man schon immer noch ein bisschen zurückhaltend sein.
Ja, wir in Stuttgart, also wir sehen ja gerade auch die Bilder aus Berlin von irgendwelchen Bootsdemonstrationen und so Partygeschichten, wo ich echt denke, Jungs, habt ihr es nicht kapiert? Also ich kann es gerade nicht ganz nachvollziehen, warum wir so... Ich meine, wir haben jetzt knapp ein halbes Jahr hinter uns, wo wir echt alle zurückstecken mussten. Wir haben alle drunter gelitten. Wir als Pulsmacher, als Agentur, du als Regisseur mit deinem Film, wo nicht die Zuschauerzahlen kommen, die normalerweise gekommen wären. Du als Musiker, Henne, der nicht auf Tour gehen kann, der nicht live spielen kann mit Geist irgendwie vor großen Raves und großen Partys und Festivals. Und das Ganze haben wir gemacht, um irgendwann mal wieder zur Normalität zu kommen. Und jetzt reißen wir das teilweise ein. Ich weiß nicht, ich fühle mich da gerade echt so ein bisschen, ich schäme mich ein bisschen, weiß auch nicht.
Ich würde nicht schämen sagen, aber es ist natürlich schon so Hedonismus now, ne, mit Ausrufezeichen. Schön. Und für mich ist es einfach so, ich kann von zu Hause arbeiten. Wenn ich schreibe, dann bin ich auch nicht draußen auf einer Party oder auf einem Rave, sondern ich sitze zu Hause und kann mein Geld von zu Hause aus verdienen. Und für mich ist es halt irgendwo ein Akt der Solidarität den Leuten gegenüber, die das nicht können. Und die, wenn ich mich nicht vorsichtig bewege, ihre Arbeit einschränken müssen oder ihre Freizeit einschränken müssen, weil sie älter sind, weil sie krank sind, weil sie nicht raus können. Mhm. Und also ist es so schlimm, eine Maske zu tragen. Ist es so schlimm, irgendwie mal ein paar Monate irgendwie nicht irgendwie in einen engen Club zu gehen und abzufeiern. Also ich mache das ja auch gerne. Und aber am Ende muss das natürlich jeder für sich entscheiden, also wie er mit der Situation umgehen und wie er sie lesen will. Mhm. Ich kann nicht anders als für mich sagen, in meiner Verantwortung zu sagen, ich kann von zu Hause aus arbeiten, aber ich bleibe zu Hause, weil ich mich solidarisch zeigen will mit den Leuten, die es nicht können.
Mhm. Ich glaube auch so ein bisschen, also ich verstehe nicht, warum man gerade so teilweise aggressiv ist auf die Jetzt-Situation. Weil letztendlich können wir ja fast alles wieder tun. Also die ersten 8 Wochen waren wirklich die Hölle, da konntest du nicht einkaufen, konntest nicht rausgehen, kein Kino offen gehabt. Aber jetzt im Moment kann ich ja fast alles wieder tun. Ich kann ins Freibad gehen, ich kann ins Kino gehen, ich kann mit Freunden Abendessen gehen, ich kann mich in eine Bar setzen. Also es fehlt mir nicht viel, außer diese scheiß Maske und Großveranstaltungen. Ja, ich wäre auch gerne auf Festivals gegangen, ich wäre auch gerne auf Konzerte gegangen. Aber das ist so minimal, was es gerade in meinem Leben einschränkt, dass ich sage, es ist okay. Und selbst wenn wir uns alle irren, scheiß drauf, dann haben wir halt eine Maske getragen. Also.
Ich finde es ganz komisch, dass ein Teil der Menschen, die ich kenne, sich entschieden haben, solidarischer und sensibler für die anderen zu werden. Also ich glaube, das, was mit Black Lives Matter passiert ist, also dass wir irgendwo in einer ganz neuen Menschenrechtsbewegung drin sind, so ein ganz, ganz großes Gefühl für die anderen entwickelt haben. Und andere, die so ein ganz seltsames Gefühl von freiheitlicher Einschränkung haben, weil, also so auch wirklich so eine Ich-Bezogenheit, weil man ihnen irgendwie sagt, sie sollen doch bitte eine Maske anziehen. Und also also die Reibungsfläche zwischen diesen beiden Gruppen, das finde ich halt, das ist halt der Punkt, wo es irgendwie vielleicht irgendwann mal anfangen könnte zu brennen. Also man hat es jetzt hier am Samstag in Berlin gesehen, irgendwie 17.000 Menschen, die dann irgendwie demonstriert haben und auch zum Teil ziemlich aggressiv waren. Mhm. Ich glaube, man muss aber auch insgesamt einfach verstehen, wir sind gerade kollektiv, ein großer Teil der Welt, durch ein traumatisches Erlebnis gegangen. Und wir haben alle unsere Strategien, damit umzugehen und das auf irgendeine Art und Weise zu verarbeiten. Die Frage ist halt, muss man sich dann in seine Verschwörungsgeschichten-Bubble irgendwie zurückziehen und daraus schöpfen, oder kann man einfach die Augen aufmachen und schauen, okay, wir haben die Möglichkeit, nicht nur zu einem normalen Zustand wieder zurückzukommen, sondern zu einem besseren Zustand zurückzukommen. Ja.
Ich habe mir, wir haben ja, glaube ich, alle die Bilder gesehen von Dunja, die mittendrin war und beleidigt worden ist, die Moderatorin, Journalistin. Und sie hat auf ihrem Instagram-Kanal, kann ich nur jedem empfehlen, das anzuschauen, 45 Minuten ungeschnitten ihre Kamera, ihr Handy in die Menge gehalten und hat das alles wirklich protokolliert und aufgenommen. Und ich bin unglaublich erschrocken, welche Aggressivität bei den Menschen war. Und vielmehr bin ich darüber erschrocken, dass das zum Großteil Menschen sind, die ich gefühlt kenne. Also Leute wie du und ich, die genauso aussehen, die gleichen Klamotten tragen, die man abends an der Bar trifft. Also nicht irgendwelche Vollidioten-Nazis und irgendwelche Linksradikalen, sondern es waren, gefühlt waren das 50%, 60%, 70% ganz normale Dudes, mit denen man Bock hat, was zu tun. Und da ist so ein bisschen, darf man Feindbild nennen, ich weiß nicht, aber dieses ganz klassische Bild, der ist gut, der ist böse, der ist gegen, der ist für, das zerfällt gerade irgendwie komplett. Und ich tue mir gerade echt schwer. Ich bin gerade echt so teilweise fassungslos und auch orientierungslos. Das ist gerade echt Henne, wie ist es in Berlin? Also ich, in Stuttgart sind ja alle brav.
Ich habe manchmal das Gefühl, die Leute fühlen sich mehr eingeschränkt, als sie sind.
Ja, ja.
Und also die haben auch einfach Spaß dran, jetzt drauf rumzureiten, ganz ehrlich. Und man darf nicht vergessen, dass du sagst, dir fehlt jetzt ein Club nicht, aber in Berlin ist es nochmal ein anderes Gang und Gäbe, dieses Clubleben. Und ich bin ja eigentlich in der Clubszene auch irgendwie tätig, weil wir immer wieder spielen, aber bis jetzt war das gut, so langsam, also als ich in diesen besagten Biergarten rein bin, was habe ich gesehen? Halbnackte, lustig glitzernde, angemalte Menschen und da habe ich dann, und die haben gelacht und die haben sich gefreut, weißt du, und dann ist mir schon kurz bewusst geworden, oh Mann, ey, das ist schon wirklich so ein Schrei nach irgendwie, das ist gar nicht die Party als solches, das ist dieses Freisein, sich irgendwie extravagant oder weird kleiden zu dürfen und irgendwie loszulassen. Das Loslassen fehlt den Leuten. Ich glaube, das ist alles zu geregelt für die gerade.
Ich glaube, es ist auch, dadurch, dass wir in Deutschland oder vor allem in Berlin gar nicht so hart getroffen worden sind von Corona, ist es natürlich irgendwie schwer für sich jeden Tag nachzuvollziehen, warum mache ich
ganz
das
genau,
eigentlich.
Ganz genau.
Und wie gesagt, ich versuche wirklich Verständnis dafür aufzubringen. Ich kann halt nur für mich meinen Teil tun und so bewusst und so klar damit umzugehen. Ich liebe die Jungs und Mädels, die in meinem Penny arbeiten. Und ich weiß noch, dass die das zu Corona-Zeiten, also wirklich unter dem Lockdown, eben auch jeden Tag machen mussten. Und wir wussten nicht, wie schlimm es werden wird. Mhm. Wir wussten nicht, wie gefährlich dieser Virus ist oder wie ungefährlich er ist. Und für mich waren das einfach totale Helden, die das total, also ganz normal hingenommen haben, aber die sich jeden Tag haben anschreien lassen müssen von irgendwelchen Leuten, die keine Maske anziehen wollten oder nicht mit dem Bollerwagen, also mit dem Einkaufswagen irgendwie durch den Laden gehen wollten. Und für mich war dann einfach so, ich schenke denen jetzt irgendwie einfach mal ein Stück Schokolade und ich unterhalte mich mal jetzt mehr mit denen, als ich es normalerweise machen will. Und ich glaube, das ist das, was ich leisten kann. Ich kann, ich brauche mich nicht zu beschweren über Idioten, die mit ihren Verschwörungsgeschichten irgendwie durchs Land gehen, sondern ich mache einfach insofern meinen Teil, dass ich den Leuten, die halt wirklich Arbeit machen müssen, die sie halt irgendwie nicht von zu Hause aus leisten können, dass ich es ihnen so einfach wie möglich mache und dass ich einfach öfter mal Danke sage. Also es ist wirklich eine kleine Geste, aber manchmal glaube ich, ist es irgendwie besser als, oder ist, sagen wir, wenn du einen ganzen Tag angeschrien worden bist, ist es vielleicht nicht schlecht, wenn am Ende des Tages einer sagt, übrigens, danke und hey, ich hoffe, dass ihr gesund bleibt.
Ja, die beste Waffe gegen Hass ist immer noch Liebe.
Also ohne großes Mitgefühl kommen wir hier nicht raus. Nee, also ich glaube, wir sind jetzt an einem Punkt, wo die Wut und die Frustration so groß ist. Wir brauchen ganz, ganz viel Empathie und Mitgefühl und wir müssen ganz, ganz viel auf den anderen schauen und also auch in uns selbst reingucken und überlegen so, gibt es einen Preis, den ich zahlen muss? Gibt es einen, den ich zahlen kann? Gibt es eine Möglichkeit, wie ich so ein bisschen die Situation von meiner Seite aus verbessern kann? Es gibt so eine kleine Geschichte und das ist für mich als Filmemacher, aber auch als Mensch ganz, ganz, also irgendwie ziemlich eindrücklich gewesen, als ich es zum ersten Mal gelesen habe, und zwar: Der Wald brennt. Und alle Tiere rennen aus dem Wald und der große Bär galoppiert aus dem Wald raus und dann sieht er so einen kleinen Vogel, wie er mit seinen kleinen Füßchen irgendwie Sand aufs Feuer tut. Und der Bär ist total irritiert, dreht um, kommt zurück und sagt: Du, was machst du hier? Hau ab, du stirbst. Also du kannst als kleiner Vogel sowieso nichts machen. Und der Vogel sagt: Ich mache meinen Teil.
Süß. Wow.
Schön.
Wow, okay.
Und das ist eine Kindergeschichte, aber es ist eine, die bei mir irgendwie klickt, oder hat es bei mir
geklickt. Super schön.
So wertvoll, solche Geschichten, ja.
Ihr habt euch die Wochen vorher schon mal gesehen, tatsächlich, ne?
Ja, im Ludwigstalk.
Im Ludwigstalk.
Genau.
Mit Jochen Laube zusammen. Ja. Wie ist da, du kennst Jochen auch gut, vielleicht ganz kurz einmal über Jochen sprechen. Er informiert mich doch mal, wer ist der Jochen?
Ich kenne Jochen ist mein Chef.
Ja.
Also Jochen ist der Chef, der Boss, der hohe Priester, der zusammen mit Fabian Maubach eine Filmproduktionsfirma hat, die heißt Sommerhaus.
Ja.
Wir haben gemeinsam in Ludwigsburg an der Filmhochschule Baden-Württemberg studiert. Und
unterschiedliche
Jahrgänge, aber sind dann doch irgendwie, er hat Produktion studiert zusammen mit Fabian und ich habe Regie studiert. Und wir haben dann aber angefangen, nach der Filmuni miteinander zu arbeiten. Und haben zusammen auch Berlin-Alexanderplatz gemacht, aber auch schon Wir sind jung, wir sind stark, meinen letzten Film.
Genau, genau. Ich habe über dich gelesen, szenische Regie, stimmt das so?
Genau, also es gibt in Ludwigsburg Werberegie, Dokumentarregie und szenische Regie. Szenische Regie ist dann, doof gesagt, Spielfilmregie.
Ah, okay.
Und also es gibt da einfach einen Unterschied in der Ausbildung. Also ob du nun frei mit der Kamera rumläufst und Interviews führst oder eine Geschichte erforschst und langsam aufbaust oder ob du ein Drehbuch schreibst und zusammen mit einem Autoren und mit dem Set-Team einen Film produzierst. Und das war der große Unterschied bei uns an der Filmhochschule. Kannst du den letzten Satz streichen?
Ich streiche den. Martin Behnke, mit dem hast du jetzt auch schon mehrfach was gemacht. Der ist auch von der Filmakademie. Genau. Würdest du sagen, das ist auch so ein Pool irgendwie? Ich war ja auf dieser Popakademie. Filmakademie ist, glaube ich, noch wesentlich cooler. Aber ist es auch sowas?
Ist die Popakademie cool? Das wäre mir jetzt neu.
Naja, also ich wollte da am Anfang nicht hin. Die waren nicht cool, weil das irgendwie Pop, das Wort Pop war damals so, oder Musiker einfach, ja, es war einfach nicht gerne verwendet.
Das war, glaube ich, verboten, oder?
Indie-Akademie wäre der Name dieser gewesen oder so, dann wäre das wahrscheinlich was anderes. Aber bei uns ist dann schon Zusammenhalt. Bei uns gab es ja auch die Ausbildung irgendwie auf Business-Seite als Studiengang und als Kreativseite irgendwie. Und da muss ich sagen, profitiere ich bis heute immer wieder von, weil es einfach eine kleine Family geworden ist. Das ist bei euch auch so?
Es ist total so, vor allem im Kontrast zu den anderen Filmhochschulen. Also es gibt in München eine, dann gibt es in Potsdam eine, in Berlin, in Hamburg inzwischen auch. Und da ist es einfach so, dass wenn du in einer großen Stadt lebst, dann zerlaufen sich die Jahrgänge relativ einfach. Ne? Also das heißt, du hast dann irgendwie Freunde und du hast irgendwie andere Kreise, an denen du andocken kannst. Mhm. In Ludwigsburg bist du halt in einer kleinen schwäbischen Gemeinde und dann kommen eben all die Jungs und Mädels aus den verschiedenen großen deutschen Städten zusammen und klammern sich so ein bisschen aneinander, weil sie sonst nichts haben dort. Mhm. Also es gibt, wie viele Kneipen gibt es, wo man hingehen kann?
Halt.
Es gibt ein oder zwei Kneipen, dann ein oder zwei Clubs. Ich mache gerade mit meinen Fingern Anführungsstriche. Aber man ist schon so ein bisschen aufeinander angewiesen und dadurch, ich glaube, im Grunde hat jeder von uns so ein unsichtbares Tattoo auf der Stirn, wo drauf steht, I survived Ludwigsburg. Und wir haben zwar noch keinen geheimen Handschlag, aber es ist halt schon so ein Gefühl von der Verbundenheit, weil man halt irgendwie in derselben Kneipe abgehangen ist, weil man dadurch, dass wir auch nichts anderes hatten, unglaublich viel miteinander gedreht haben. Das heißt, ich habe zwar Regie studiert, aber ich war öfter mal Regieassistent, Tonassistent, Tonmeister. Ich habe das Catering gemacht für Freunde und auch beim Licht mitgeholfen. Und durch diesen ständigen Austauschen, weil man immer und immer wieder aufeinander angewiesen ist, gibt es irgendwie so eine ganz, ganz seltsame Verbundenheit. Und tatsächlich ist, also ich arbeite mit drei Produzenten von der Filmhochschule Baden-Württemberg zusammen. Mein Kameramann ist von der Schule, mein Editor ist von der Schule, mein Drehbuchautor ist von der Schule.
Ach, krass,
also es ist wirklich so eine Family und eben man weiß ganz genau, wo man herkommt und was man zusammen irgendwie durchgemacht hat.
Also, und die sind alle weg aus Ludwigsburg oder sind die alle in Berlin?
Also ich kenne jetzt kaum jemanden, der in Ludwigsburg geblieben ist.
Jochen,
klar. Ja. Der pendelt natürlich zwischen Berlin und Ludwigsburg. Außerhalb von meinem Freundeskreis sind natürlich schon viele dort geblieben und haben auch irgendwie mitgeholfen, jetzt so eine langsam wachsende Filmindustrie dort aufzubauen.
Noch kurz, um bei dir zu bleiben, du warst am Staatstheater, war das? Regieassistenz?
Also ich habe in Stuttgart am Staatstheater erst hospitiert und dann habe ich irgendwo auch assistiert.
Ja.
Und dann habe ich auch im Studium immer wieder mal versucht, irgendwie an ein Theater zu gehen und dort zu arbeiten, weil ich da, glaube ich, so viel mehr mein Handwerk gelernt habe als in der Filmhochschule.
Ist es so? Ja, das war nämlich meine Frage.
Also die Filmausbildung in der Filmhochschule ist halt sehr technisch und du kannst schon was über Schauspiel lernen, zumindest war es damals so, aber es ist nicht so konzentriert. Es geht eher darum, mach Filme, mach Filme, mach Filme. Und das ist eher so Learn by Doing und Trial and Error. Und für mich war es halt immer wieder so eine Art Studienausfahrt, mal 3 Monate an einem Theater zu arbeiten und dann wirklich Schauspiel- und Regiearbeit aus der Sicht zu sehen, ohne technischen Schnickschnack, einfach nur konzentriert auf das Probieren und das Machen und das...
Auf die Szene als solche quasi.
Ja, aber es geht auch um ganz kleine Dinge wie Vokabular und Umgang und wie kann man wie findet man den Rhythmus von einem Schauspieler, wie kann man sich darauf einlassen, weil du natürlich...
Also Formulierung in Kritik auch und und
genau, so. Ja, okay. Weil als Filmregisseur bist du halt ganz, ganz stark von technischen Aspekten eingenommen. Also der Aufbau vom Set, von Kamera und Licht und dann der gesamte finanzielle Teil, der auch dazu kommt. Und ich nehme mir den Luxus immer raus, viel zu proben mit meinen Schauspielern, aber diesen Luxus hast du ganz, ganz selten. Meistens triffst du, sagen wir, eine Tagesrolle, eine Nebenrolle, eine Stunde vorher, besprichst kurz, ja, dann musst du halt ein bisschen traurig und, ne, weil dein Sohn ist gerade gestorben und, ja, deshalb musst du, und so versuchst du den irgendwie auf Spur zu kriegen, ja, aber das funktioniert nicht wirklich. Ne? Und deshalb hast du auch in deutschen Filmen oft so ein Gefühl von, ach, die sind nicht so richtig authentisch und das Spiel funktioniert nicht so richtig. Und das habe ich mir eher vom Theater abgeschaut, wie man mit Schauspielern arbeitet.
Das ist sau spannend. Super spannend. Du bist auch so psychologisch viel, also als Psychologe, sage ich mal, dann wahrscheinlich immer wieder unterwegs. Ne?
Das ist gar nicht so sehr meine Aufgabe am Set. Also Regie ist wirklich keine Einzelleistung und ich finde, die wichtigsten Psychologen am Set sind die Herren und Damen im Maskentrailer, okay, oder im Kostümtrailer, die halt viel, viel mehr Umgang mit den Schauspielern haben als ich und die halt, also manche Leute müssen halt, manche Schauspieler müssen für manche Rollen halt stundenlang in der Maske sitzen und dann ist der erste Ansprechpartner natürlich die Maskenperson. Yeah. Und das sind die, mit denen ich auch vorher die ich mir dann auch vorher immer zu mir hole und sage, hey, ihr seid die Set-Psychologen für mich. Ihr seid diejenigen, die als erstes spüren, ob der Schauspieler einen guten oder einen schlechten Tag hat oder ob der Tag gut oder schlecht gelaufen ist. Und auch die Dynamik im Team, also am besten funktioniert ein Set, wenn alle ineinander verliebt sind. Das heißt nicht, dass alle miteinander irgendwie in die Kiste springen müssen, sondern alle müssen irgendwie füreinander so ein Gefühl von, wir sind gerade auf einem geilen Trip, auf einem Roadtrip und wir treffen uns jeden Tag und arbeiten zwar irgendwie unsere 12 Stunden oder auch mal 14 Stunden, aber danach wichtigstes Ritual beim Film ist das Feierabendbier, wo alle einfach irgendwie also nach getaner Arbeit zusammensitzen und nochmal ein Bier miteinander trinken. Und dann ist es für mich auch wichtig, dass ich als Regisseur total ansprechbar bin, dass ich halt irgendwie nicht dann in mein Hotelzimmer verschwinde und irgendwie vor mich hinbrüte, sondern dass ich dann irgendwie auch mit vom Praktikanten bis zum Oberbeleuchter bis zu den Schauspielern, dass man einfach irgendwie versucht, irgendwo so ein Gefühl von einer Familie aufzubauen.
Dass sie auch keine Angst vor dir haben wahrscheinlich oder ein Vertrauen, oder?
Es ist schon seltsam manchmal, also so, weil ich damit groß geworden bin, Regie zu studieren und dann mich halt irgendwann mal als Regisseur zu definieren, ich verstehe oft nicht, dass man dann tatsächlich in so einer Autoritätsposition ist und die Leute dann sagen, ah, du bist Regisseur, ich verstehe diesen Zauber nicht. Aber genauso geht es mir wahrscheinlich, wenn ich einen Bandleader treffe oder wenn ich jemanden treffe, der irgendwie einer Firma vorsteht und man denkt immer, wow, ist so eine Amtsautorität und vor der macht man dann so innerlich so einen Knicks. Aber genau das versuche ich immer abzubauen und den Leuten das Gefühl zu geben, A, wir sind hier alle auf Augenhöhe. Mhm. B, ich sag nie, es ist mein Film, ich sag immer, es ist unser Film. C, ich habe ein offenes Ohr für jeden. Das heißt, wenn ich irgendwie Praktikanten da habe, dann will ich natürlich, dass sie so viel wie möglich mitnehmen, lernen können, dass sie was für sich rausholen können, weil mir ging es als Praktikant eben nicht so. Ne? Es war meistens so Kaffee kochen und irgendwie Botendienste machen, aber du warst nie so richtig, du hast nie das Gefühl gehabt, das ist deins. Das war immer so, du bist so ein bisschen außen vor und ich versuche genau dagegen zu arbeiten und die Hierarchien so flach wie möglich zu halten. Natürlich geht's nicht, dass der Praktikant dann plötzlich anfängt, Regie zu führen, aber es ist schon so, dass ich dann irgendwie mich manchmal umdrehe und sage, was gut, hast du dir gefallen? Fühlst du was? Verspürst du was? Weil ich bin, nach 12 Stunden bin ich auch taub. Ne? Also ich merke dann nichts mehr. Wenn du irgendwie, ich ziehe in deinem Studio, ich kann mir vorstellen, wenn du irgendwas mischst, nach 3-4 Stunden,
ich habe genau die Ohren dieselbe sind Erfahrung durch, ne? Wie du. Ja. Ich habe auch jetzt gerade letztens einen sehr, sehr guten Prakti gehabt, den ich auch voll einbezogen habe. Das mache ich immer. Aber wie du gerade gesagt hast, mischen die sich dann gerne auch mal über die Stränge ein. Weißt du, so, dann übernehmen sie und fühlen sich gleich irgendwie als als ebenbürtiges Ding. So sehe ich die auch, aber trotzdem ist manchmal ein bisschen Schnauze halten auch nicht schlecht.
Also ich meine, sagen wir mal so, Hierarchien flach zu halten, heißt ja nicht, eine Hierarchie komplett aufzulösen. Film ist tatsächlich viel, viel militärischer, als man sich das überhaupt vorstellen kann. Also es gibt eine ganz, ganz klare ein ganz klares Gefälle von wer kann was am Set machen. Es gibt unglaublich viele ungeschriebene Regeln am Set, aber man kann dafür sorgen, dass, und da stinkt der Fisch auch immer am Kopf, dass man eben nicht autoritär an die ganze Sache rangeht, sondern familiär und dass man Leute mit einbezieht, ohne dann die Zügel aus der Hand zu lassen.
Ah, okay. Das muss ja bei so einem, gerade bei Berlin Alexanderplatz, denke ich, als ich den Film gesehen habe, das muss schon ein Höllenritt gewesen sein, die Produktion, diese Dreharbeiten. Also die müssen ja wirklich, glaube ich, ziemlich viel abverlangt haben von den Schauspielern, von allen Beteiligten des Drehs. Ich glaube, da ist es ja noch, da muss man schon dann die harte Hand manchmal haben und wirklich strukturieren. Lass uns vielleicht erstmal ganz kurz drei Sätze zu Berlin Alexanderplatz überhaupt sagen, für die drei Zuhörer, die noch nicht gesehen haben. Magst du kurz die Geschichte erzählen von Berlin Alexanderplatz?
Also, ich kam vor ungefähr 8 Jahren auf die hirnrissige Idee, den Roman Berlin Alexanderplatz von Alfred Döblin neu zu verfilmen, obwohl es schon von Rainer Werner Fassbinder eine ziemlich bekannte Serienverfilmung
davon. Eine ziemlich großartige.
Ja, das kann man so finden. wir haben uns dann in diesen Roman geschnappt und haben ihn verfilmt in der Jetztzeit. Und nicht mit, also der spielt nicht in den 1920ern, sondern heute. Und unsere Hauptfigur Franz Bieberkopf ist nicht ein Tagelöhner und Kleinkrimineller aus dem 20er-Jahre Berlin, sondern ein Zufluchtsuchender aus dem Subsaharischen. Und wir haben vor 2 Jahren 3 Monate lang in Berlin, in Stuttgart und in Köln gedreht und zum Teil auch in Südafrika. Und rausgekommen ist ein 3-stündiger Film, der jetzt im Februar Premiere hatte auf der Berlinale im Wettbewerb und vor 3, 3,5 Wochen hier im Kino gestartet ist. Und diese drei Monate, die wir gedreht haben, die waren anstrengend natürlich. Und sie haben ziemlich viel Kraft und Vorbereitung gekostet und auch bis zu einem gewissen Grad Nerven. Aber ich hatte auch das Glück, eben durch die Arbeit der Produzenten, dass wir in einem Umfeld arbeiten konnten, in dem fast alles ging und wir an jedem Tag irgendwie zufrieden die Geräte ausgeschaltet und unsere LKWs gepackt hatten und wo wir dann immer noch irgendwie mit dem Team irgendwie ein bisschen abhängen konnten und aber das ist halt einfach unsere Arbeit. Also wir gehen immer davon aus, dass so ein Dreh anstrengend ist, also und dass man irgendwie viel Schweiß und Blut und Leidenschaft dort lässt. Ich kenne das nicht anders, ich will auch gar nicht anders arbeiten, aber du hast schon recht, danach bin ich dann durch, also wirklich durch. Und das ist dann bis zum Punkt von Depressionen, wo man einfach, weil man verfeuert so viel Adrenalin und Serotonin, so viel Glückshormone und so viel, also einfach, ich verliere an jedem Set mindestens 5 Kilo, weil ich einfach nicht zum Essen komme oder irgendwie die ganze Zeit hin und her renne und keinen Appetit mehr verspüre. Und dann fällst du einfach in so ein totales Loch. Und bei mir war es tatsächlich so, dass ich hatte ab dem letzten Drehtag plötzlich so Rückenschmerzen. Ich konnte es mir nicht erklären, hatte ich mich vielleicht irgendwie verhoben. Und dann sind wir nach Südafrika geflogen, um dort eine Location zu finden für einen Teil des Drehs. Und ich saß irgendwie, ich weiß nicht, 12, 13 Stunden in diesem Flugzeug. Ich habe es nicht ausgehalten, ich wollte die ganze Zeit heulen. Und es ging so 1, 2 Monate. Und ich bin zu Ärzten gegangen und habe irgendwie auch tatsächlich irgendwie für irgendwelche Privatärzte Geld liegen lassen. Und dann hat mir mein Editor, also mein Cutter, Philipp Thomas, hat mir dann den ersten Rohschnitt geschickt. Und der war 5 Stunden 45 lang. Und ich habe den an meinem Laptop mit Kopfhörern angeschaut, ohne einmal auf Pause zu drücken. Also bin aufs Klo gegangen, hab so eine Kleinigkeit gegessen, habe die meiste Zeit auf der Couch gelegen, das angeschaut. Und ich schwöre dir, in dem Moment waren die Rückenschmerzen weg. Weil ich zum ersten Mal begriffen habe, okay, wir haben jetzt 3 Monate gearbeitet, davor 7 Jahre an dem Buch geschrieben und finanziert und vorbereitet und es ist ein Film. Egal, ob es ein guter oder ein schlechter Film ist, egal, wo wir Premiere haben werden, es ist ein Film. Und was der Kopf mit einem macht, also so, dass man halt irgendwie so diesen ganzen Stress und so weiter und so fort umsetzt in eine so krasse Verspannung, dass du schreien möchtest vor Schmerz und dann ist sie einfach, also mit einem Mal gelöst, weil du plötzlich so ein Gefühl hast von, uff,
geschafft.
Ne, geschafft und Release, es hat Sinn gemacht und ich mache mich nicht lächerlich, ich mache mein Team nicht lächerlich und deren Schweiß und Blut und Leidenschaft hat sich gelohnt.
Ich kriege Gänsehaut, wie du das erzählst, wirklich.
Ich muss ja wirklich sagen, und ich mache ich das nicht, weil du bei uns im Podcast bist oder wie auch immer. Das ist für mich wirklich ein Meisterwerk geworden, der Film. Also ich bin, auch im ersten Interview war ich relativ skeptisch dem Film gegenüber, weil klar, haben wir alles Buch gelesen. Ich persönlich mag die Fassbinder-Verfilmung, weil ich die früher mal als Jugendlich angeschaut habe und dachte mir von vornherein, warum macht man sowas? Also sich an den Stoff ranwagen, da kann man sich bloß blutige Nase holen. Hat man sich auch teilweise den schönen Artikel in der Zeit zum Beispiel, wo man denkt, habt ihr das überhaupt verstanden, was der Regisseur oder was das Projekt eigentlich wollte, nämlich genau das, was ihr sagt, wolltest
nicht. Gut, dass du die schlechten Kritiken hier hochbringst. Zeit.de.
Nein, ich bringe auch die
guten. Thomas E. Schmidt hat das geschrieben.
Nein, ich finde einfach, es war.
Du, Thomas, ich nehme das nicht persönlich. Überhaupt nicht. 7 Jahre Arbeit und du hast dich eine Stunde hingesetzt.
Eine halbe Stunde. Nein, aber der Ansatz, den er zum Beispiel bringt, ist ja sein Ding und dann soll er es halt so machen. Ich glaube, der Film hatte nicht den Sinn, das zu erfüllen, was er in der Kritik eigentlich kritisiert. Von daher ist es vollkommen.
Das macht nur Spaß.
Ich weiß. Das ist vollkommen okay. Was ich meinte, für mich war das wirklich so ein Meisterwerk. Ich saß da drin, war skeptisch, war also nicht mit diesem, ich muss ihn gut finden, was man oft so hat, sondern ja, ich gucke mir mal an und freue mich mal, das mir anzuschauen und war völlig, mir passte das selten, dass ich im Kino hocke und teilweise auch so ein bisschen, also mir hat er teilweise wehgetan, der Film, was echt gute Emotionen sind. Das schafft normalerweise nur ein David Lynch bei mir in seinen älteren Filmen, dass ich wirklich denke, wow, das tut jetzt wirklich weh, da hinzugucken und das tut auch psychisch weh. Und hat so viel Inhalt und du hast gerade gemeint, es hat Sinn gemacht. Es hat nicht nur Sinn gemacht, den Film zu machen, sondern der Film hat wahnsinnig viel Sinn und ist so unfassbar top aktuell. Ich wollte auch jetzt nochmal das Buch lesen, um zu schauen, ob ich diese aktuellen Themen auch jetzt rauslese nach dem Film und bin wirklich völlig begeistert. Ich habe dann auch gedacht, okay, ist es nur meine Meinung, weil ich jetzt auch ein bisschen befangen bin. Habe dann mein ganzes Team ins Kino eingeladen die Woche drauf, ins Caligari. Geht alle rein, ich bezahle euch das, Popcorn, Getränke, schaut euch das an. Es sind dann, glaube ich, 15 von 30 Leuten sind hingegangen und ich habe Feedback bekommen, was ich selten bekomme. Normalerweise kommt dann Danke für die Einladung oder so und hey, danke, großartig, unfassbarer Film, hat mir echt viel gebracht. Und also auch da nochmal Danke vom Team für so eine Leistung. Und was ich noch nicht viel krasser
sagen. Aber ich merke gerade, euch geht es finanziell ganz gut.
Da geht es, waren gerade mal 8 Euro.
Ja, nein, plus Popcorn, Überlänge.
Man muss in den Zeiten einfach auch Dinge tun, auch fürs Team. Wie du gesagt hast, auch bei uns bei Pulsmacher, das ist eine reine Teamleistung. Und ich als Regisseur oder Direktor, wie auch immer, versuche nur die geilen Leute zusammenzubringen und die zu motivieren. Und gerade in solchen Zeiten, wenn wir Mitarbeiter haben, die bei 100% Kurzarbeit sind und kaum mehr Geld verdienen, nicht wissen, wie sie ihre Miete bezahlen sollen, dann kann man mit so Kleinigkeiten mal den Leuten wieder was zurückgeben. Was in dem Film wirklich so krass ist, und das ist, wir sind ja alle auf eine Art und Weise Produzenten, wir produzieren Dinge. Ich schaue mir das natürlich auch aus anderen Aspekten an. Ich schaue mir den Ton an, ich schaue mir das Licht an, weil Eventinszenierung hat ja auch was damit zu tun oder ist ja auch in die Richtung. Ich schaue mir die Schauspieler an und dachte, what the fuck, was habt ihr mit den Schauspielern gemacht? Vor allem die Rolle, jetzt muss ich nochmal kurz gucken, die Rolle des Reinholds, der Albrecht Schuch, unfassbar. Und bei der Premiere hat er erzählt, dass er die, glaube ich, 6 oder 8 Wochen vor Drehbeginn quasi abgesagt hat, weil
er hat darüber nachgedacht, ob er absagen wird. Also er war so im Zweifel, ob er die Rolle knacken kann. Dir. Das Ding ist, das ist mir dann auch tatsächlich erst, also wie gesagt, es gab einen Casting-Prozess und dann haben wir angefangen zu proben, aber er war so unsicher, weil er muss nicht nur eine Mephisto-artige Rolle spielen, er muss tatsächlich den Teufel spielen.
Ich habe an Faust gedacht. Mhm. Wirklich, die ganze Zeit. Und ich habe über ihn nochmal nachgelesen, dass der, glaube ich, immer noch ein aktives Ensemble gerade hat, theatermäßig. Und ich dachte, er hat auch so theatralisch gespielt, sagt man so, mit diesem Arm, was aber auch so genial war, weil du, als der ins Bild kam, war sofort auch, also das war unglaublich. Ich finde, der hat das auch richtig gut gemacht. Ich habe den Arm schon geübt gestern, mein Handgelenk war richtig genial dargestellt.
Also wow. Ich hatte im Kino so einen Heath Ledger Joker-Moment. Wirklich so, ich dachte, what the fuck? Und dachte echt, der Kerl muss auf sich aufpassen. Also wer so spielt, muss auf sich aufpassen.
Aber genau deshalb war er auch so im Zweifel und deshalb war es halt so, wir haben uns, ich weiß nicht, ob es 6, 8 oder 3 Wochen vor Dreh waren, haben wir uns halt getroffen zum Proben und wir wussten halt noch nicht genau, wie wir die Figur auf eine Art knacken können, also welche Stimme, welche Haltung und welche Manierismen hat die Figur, sondern auch, wie kommt Albrecht jeden Abend nach Feierabend wieder raus aus der Rolle. Und er hatte halt Angst, dass er es nicht schafft, aus der Rolle rauszukommen. Also du sprichst gerade über Heath Ledger, der hat es nicht geschafft. Ne? Und das hat dann irgendwie leider Gottes dann in seinem Tod geendet. Und das willst du natürlich auch als Regisseur, willst du nicht, dass das passiert oder dass überhaupt die Gefahr aufkommt. Und deshalb haben wir zusammen einfach so eine Figur erarbeitet. Mhm. Also eine Kunstfigur, die eben, wie du sagst, theatral und überspitzt ist und eigentlich gar nicht funktionieren kann. Mhm. Aber dadurch, dass er mit Velket Bungay, also sein Antagonist in dem Film, also Velket ist der Protagonist, und weil der so ruhig und im Fußball sagt man so abgewichst spielt, kann Albrecht halt irgendwo auf dieser hohen Klaviatur spielen, kann halt völlig durchdrehen, weil er als Gegenpol immer diesen ruhigen und total natürlichen Charakter hat. Und deshalb funktioniert die Dynamik zwischen den beiden gut. Das sind einfach ultra charismatische Männer, die beiden. Und durch die Chemie, die miteinander haben, ist es irgendwie in so einer Balance. Aber Albrecht wusste halt nicht, ob wir das hinbekommen würden. Also der hängt natürlich als Schauspieler auch ganz schön seinen Hals raus, ne? Und im Zweifel wird ihm abgeschnitten. Weil wenn du so risikoreich spielst, also ihr möchtet mir, also jetzt für die Zuhörer, ihr müsst euch vorstellen, im Roman ist es so, dass die Reinhold-Figur, das ist ein hypersexueller, leidender, stotternder Mann, der die Leute ausnutzt und hinters Licht führt und verrät. Und wir haben uns entschieden, das funktioniert für uns nicht. Also Gelbsucht ist schwer umzusetzen im Film. Stottern ist auch schwierig, weil selbst ein guter Schauspieler kann es oft nicht so spielen, dass man es ihm auch glaubt. Und es kostet auch viel Zeit, also wenn du im Film stotterst. Und deshalb mussten wir was ganz Neues erfinden. Und was Albrecht sich da gebaut hat, ist halt so ein Typ, der die ganze Zeit in sich verschränkt ist und mit einer ganz hohen Stimme spricht. Und das klingt jetzt von mir gesprochen so lächerlich, aber er hat es geschafft, das auf den Punkt zu bringen, dass er dafür auch den Deutschen Filmpreis bekommen hat und ich glaube auch ganz viel Lob von euch, aber auch von anderen Leuten.
Also zu Recht, und es ist auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob es da...
Red ich für zu viel?
Ich weiß nicht. Ich höre dir das auch gern zu, es macht richtig Spaß.
Also ich glaube, wenn das eine amerikanische Produktion wäre, wäre der auf jeden Fall auf der Oscar-A-Liste als bester Nebendarsteller, hundertprozentig. Und ich bin wirklich weggeschossen worden von dieser Performance, die, wie du gerade gesagt hast, auf eine Art und Weise die anderen ein Stück weit gegen die Wand spielt, aber dadurch erst eine Fläche bietet, überhaupt zu funktionieren. Und das finde ich so großartig. Und jetzt haben wir gerade über zwei Männerrollen gespielt, aber eigentlich ist es ein Frauenfilm. Es sind die starken Frauen, die das letztendlich, die den Film gewinnen auf eine Art und Weise.
Das
ist Annabelle, die die Eva spielt, und Jella, die Mieze spielt.
Annabelle Mandeng und Jella Hase.
Entschuldigung. Ja, muss man wissen. Genau, Annabelle Mandeng, die auch hier im Podcast schon war, ich glaube Folge 4 in der ersten Staffel. Grüße an Annabelle. Also die unfassbare Kraft geben in einer Männerwelt. Die Männer scheinen beide irgendwie auf eine Art und Weise zu zerbrechen, die großen Darsteller, und die Frauen, auch wenn sie schon zerbrochen sind oder gebrochen wurden im Laufe ihres Lebens, haben eine unglaubliche Stärke. Also eigentlich ist es so die Mad Max Fury Road Nummer, die Frauen sind eigentlich die Starken, auch wenn die Männer die Hauptrolle spielen. Ist es im Rahmen des Prozesses passiert, oder war das von Anfang an so angelegt, oder interpretiere ich das nur rein?
Du darfst interpretieren, was du willst, weil der Film gehört seit dem 26. Februar nicht mehr mir. Mhm. Seit der Weltpremiere auf der Berlinale ist es dein Film und nicht mehr meine.
Danke.
Und deshalb gerne. Und deshalb darfst du ihn interpretieren und dir bauen, was du willst. Und ich werde nur irgendwo reingrätschen, wenn ich merke es ist kein Film über QAnon oder so, ne? Also ganz, ganz sicher. Das Ding ist, was ich gemerkt habe, ich habe jetzt kein großes Oeuvre, aber in den Filmen, Kurzfilmen und Langfilmen, die ich bisher gemacht habe, geht es immer um Männer, die irgendwie in ihren Rollen versagen. Also in meinem letzten Film, Wir sind jung, wir sind stark, da geht es ganz stark um so Männerfreundschaften, aber irgendwie, ob das nun Väter, beste Freunde oder Liebhaber sind, irgendwie schaffen die es nicht, ihre Rolle komplett auszufüllen oder scheitern damit sogar. Und auch hier ist es so, diese beiden Männer haben, heute sagt man, eine toxische Beziehung zueinander, eine toxische Freundschaft, und kriegen all das, was sie sein sollen, Vater, Freund oder Retter, kriegen sie einfach nicht auf die Reihe. Und es sind eher die Frauen, die viel nüchterner und viel klarer und viel geerdeter sind und auch was Neues anbieten. Also es gibt noch eine dritte große Männerfigur in dem Film, die wird gespielt von Joachim Krohl. Das ist so ein alter Gangsterboss. Und also im Film heißt es auch Old School, jemand, der irgendwie so an alte Werte glaubt, aber auch merkt, dass seine Zeit eigentlich schon längst vorbei ist. Er hat dann einen Club, der heißt natürlich auch Die alte Sehnsucht. Und dem entgegen hat Annabelle, führt sie einen Club, der heißt Die neue Welt. Ne? Und so, und das Motto in dieser neuen Welt ist, wir sind die neue Welt. Wir haben uns für uns entschieden. Es ist egal, ob wir gay oder trans oder hetero sind, ob wir schwarz-weiß oder in irgendeiner anderen Farbe gemalt sind. Wir sind wir und wir haben uns entschieden, die neuen Deutschen zu sein. Also das ist unser Ort. Wir lassen uns nicht von euch irgendwie definieren, sondern wir definieren uns selbst. Und das machen in dem Film tatsächlich die Frauen beziehungsweise Menschen, die eben auch trans sind oder so. Und wir haben halt versucht, das so so organisch wie möglich zu schreiben. Ob das jetzt immer Absicht war, das weiß ich nicht. Ich glaube, es hat viel auch mit dem Charisma von Annabelle zu tun, mit dem Charisma von Jella zu tun, dass die es schaffen, aus den paar Textzeilen, die Martin und ich geschrieben haben, was zu machen, was halt über den Film hinaus oder über das Drehbuch hinaus den Film irgendwo aufspannt. Also, und wie gesagt, ich sehe mich da tatsächlich immer so als kleinstes Rad. Ich biete den Schauspielern oder dem Kameramann oder meiner Musikerin oder meinem Sounddesigner immer nur das Material, mit dem sie dann arbeiten können. Und meine Aufgabe ist es, halt von außen drauf zu schauen und darauf zu achten, dass es halt irgendwie immer auf der roten Linie bleibt, die wir uns irgendwann mal ausgedacht haben und auf die wir uns mal geeinigt haben. Weil wenn du so viel tolle und talentierte Menschen hast, dann kann das ganz schnell in tausend Richtungen gehen. Und also, keine Ahnung, ich weiß nicht, ich kenne deine Musik nicht. Hast du eine Band oder machst du...
Auch, aber ganz viele Projekte und ich weiß genau, was du meinst. Ja, also das sind Pferde, die in alle Richtungen rennen und die rennen alle gut. Ja. Aber irgendjemand muss ein bisschen die Idee verfolgen, sonst...
Aber es ist ja gerade bei dem... Also es ist brutal mutig, was ihr da gemacht habt. Ich möchte nochmal drauf zurückkommen, weil ich das echt unfassbar mutig finde. Einmal die Rolle so skizzieren und schreiben von Reinhold, weil die hätte auch grandios schief gehen können. Also wenn der 3 Prozentpunkte daneben gelegen wäre, dann wäre der Film wirklich wahrscheinlich in den Bach runtergegangen. Genauso eine Annabelle Mandeng, die ist seit ewigen Jahren eine gute Freundin von mir. Und ich habe die nach 2 Minuten nicht mehr als Annabelle gesehen. Mhm. Das geht mir nie so bei Leuten, die ich kenne, die dann im Fernsehen sind oder auf der Bühne stehen oder so. Weil ich erkenne die halt als Freundin, als Menschen und die hat keine 2 Minuten gebraucht, keine 3 Textzeilen, dann war sie weg als Annabelle, sondern war sie in der Rolle der Eva drin. Und all die anderen Geschichten, die er macht, auch das Sounddesign, das ist sowas von mutig, so ein Sounddesign hinzulegen für einen Film, man sagt immer für einen deutschen Film, aber für einen Film so ein Sounddesign hinzulegen, so ein Licht, so eine Kameraführung, es ist verdammt nochmal fucking mutig. Wo nimmt man da den Mut her? Und ich denke mal, der Film hat mehr wie 300.000 Euro gekostet, das ist echt eine große Produktion. Das ist ja schon nochmal eine ganz andere Nummer wie im Film davor, Wissen Jung, Wissen Stark, was ja eher
der auch keine 300.000 Euro gekostet hat, der hat auch ein bisschen mehr gekostet.
Ja, nein, aber du weißt, was ich meine. Also eher so ein bisschen eine Indie-Produktion, zumindest gefühlt auch war. Und dann so ein Riesenset. Und da eine Anschlussfrage an dich als Regisseur. Wenn man Wissen Jung, Wissen Stark anschaut, das ist ein sehr, sehr guter Film, ein schöner Film, teilweise ein sehr ruhiger Film. Produktionstechnisch jetzt nicht so irrsinnig aufwendig, zumindest beim Anschauen gefühlt, wie jetzt diese unfassbaren Kamerafahrten bei Berlin Alexanderplatz, wie diesem Sound, diese unglaublichen Bilder, Farben, dann nachher das Color Grading etc. pp. Der Schnitt ist eine ganz andere Liga vom Filmemachen her.
Findest
also,
du?
Ich finde, also von der Technik her. Ich meine von der Technik her. Nee. Ich meine jetzt vom technischen Know-how her. Also nicht vom Gefühl Ding, als Regie, sondern du musst, glaube ich, viel mehr wissen an Technik, wie man so einen Berlin-Alexanderplatz macht als Regisseur wie beim ersten Film. Zumindest mein Gefühl.
Also so, und ich hab dir irgendwie dir verboten, meinen allerersten Film anzuschauen, der auch schon im Wettbewerb der Berlinale lief. Das war noch unser Studentenfilm, selbes Team. Und das war natürlich, das haben wir für, ich weiß nicht, keine Ahnung, 500.000 oder sowas gemacht. Und und du merkst im Film einfach an, dass da dieselben Departments zwar mitarbeiten, also dieselben Leute mitarbeiten, aber ihre Departments noch nicht so reingereift sind in diese Departments. Und Wir sind jung, wir sind stark war in vielerlei Hinsicht viel, viel aufwendiger als Berlin Alexanderplatz. Wir haben eine Szene, wo wir 500 Komparsen haben und eine 3-minütige Kamerafahrt ohne Schnitt haben, wo die Kamera von der Steadicam auf den Kran geht, vom Kran über die Menge fliegt, dann unten wieder aufgenommen werden muss. Und also allein das hat irgendwie einen Monat Vorbereitung gekostet. Und plus 500 Komparsen, die alle angezogen werden wollen, die alle gefüttert werden wollen, die alle unterhalten werden wollen. Also das war wahrscheinlich das Aufwendigste, was ich je gemacht habe, okay, und das Teuerste, was ich je gemacht habe. Und tatsächlich, ich glaube, ist Berlin-Alexanderplatz viel weniger aufwendig, aber dadurch, dass die Heads of Departments, die Kreativen so gereift sind, wirkt es wahrscheinlich irgendwie größer oder, oder ist mehr auf den Punkt erzählt. So. Ich bin einfach irrsinnig stolz und froh, dass ich halt Leute habe, die mit mir halt diesen Wahnsinn irgendwo eingegangen sind. Also wirklich 3 Monate sich hinzustellen und zu laufen und zu rennen und diesen Film zu machen.
Lass uns mal ganz kurz auch über den Film Wissen, Jung, Wissen, Starken.
Nochmal zum mutig sein, genau. Ja, mutig sein. Du hast gemeint, mutig sein. Also das Ding ist, ich habe immer Angst. Ich habe Angst, dass das Wetter nicht stimmt. Ich habe Angst, dass wir die Szene so nicht irgendwie hinbekommen, wie wir uns das vorgestellt haben. Ich habe Angst, dass wir die Szene zwar hinbekommen, aber sie im Schnitt nicht funktioniert. Aber all das hast du nur kurz vor dem Dreh. Und ab dem Moment, wo die erste Klappe geschlagen wird, gibt es keine Zeit mehr und keine Möglichkeiten mehr, Angst zu haben, sondern du musst dann einfach funktionieren. Und alles, was man irgendwie, was du mutig nennst, das sind für uns vor allem, also so der größte Partner in Crime, den du am Set hast, ist dein Kameramann oder deine Kamerafrau. Und Yoshi und ich, wir kennen uns in- und auswendig. Wir haben jetzt irgendwie seit über 10 Jahren machen wir Filme zusammen. Und das Ding ist, wir sind halt immer so schnell gelangweilt. Also auch von unserer eigenen Arbeit gelangweilt, wo wir sagen so, oh, Mensch, das haben wir doch schon mal gemacht, lass uns das nicht nochmal machen. Okay. Oder das haben wir schon mal so gemacht, lass es uns mal anders probieren. Also wir sind jung, wir sind stark, haben wir fast komplett schwarz-weiß gedreht und in einer gewissen Ruhe, die aber tatsächlich manchmal teurer ist als die Handkamera. Ne? Und dann dachten wir, okay, jetzt probieren wir es mal anders, weil wir wollten uns nicht festlegen lassen. Also das Gefährliche ist, also gerade als Regisseur, als Geschichtenerzähler, ich war nach meinem ersten Film, da ging es um die muslimische Community, war ich halt der Regisseur für die migrantischen Themen. Und das ist, wenn du dann so Berufsmigrant bist, dann sich daraus zu lösen und rauszukommen und irgendwie nicht irgendwie in der Schublade zu sein, dafür musst du halt ständig irgendwie auch dich neu erfinden als Geschichtenerzähler. Und bei Wir sind jung, wir sind stark ging es dann, also es war nicht komplett Absicht, aber es ging irgendwie auch ganz stark darum, uns selbst neu zu definieren und auszuprobieren, was können wir noch? Also was ist das Potenzial, was irgendwie in uns ruht und was gibt es noch für Geschichten und was kann man technisch noch ausprobieren? So. Und das wird im nächsten Film genauso sein, dass man denkt, so, okay, das haben wir schon gemacht, lass uns das entweder nochmal besser machen oder gut und lass uns das ausprobieren, was wir noch nie ausprobiert haben.
Wir waren letzte Woche gemeinsam mit Jochen Schroeder und Thorsten W. von Impulsmachern mit Kida von 4 Blocks Abendessen bei Osmans Töchter, richtig gutes Restaurant. Und Kida hat uns auch so ein bisschen erzählt von seiner Rolle von 4 Blocks, die Tony Hamadi-Rolle, hat auch gesagt, es hätte keine Möglichkeit gegeben, eine 4. Staffel zu drehen, weil dann wäre er für den Rest seines Lebens Tony Hamadi und wäre nie mehr aus der Rolle rausgekommen, weil er gemerkt hat, dass die Rolle so unfassbar groß ist und so unfassbar prägend ist für eine ganze Zeit und für eine ganze Kultur, dass er gesagt hat, es geht auf gar keinen Fall. Auch ein krasser Typ, oder?
Ja, unglaublich. Boah, hast du das gesehen, 4 Blocks? Hast du das angeguckt?
Nee, ich leider nicht.
Ich habe jetzt, nachdem wir mit ihm essen waren, habe ich jetzt die 3. angefangen, die ich mir noch aufgespart habe. Also mir persönlich macht es einfach Hammer Spaß. Weil
der Typ war auch echt unglaublich.
Ist einfach ein Wahnsinnstyp, aber einer der Schauspieler, für den die Rolle so arg passt, weil die auch irgendwie er ist. Also der musste sich die Rolle, der hat sich selber ein bisschen gespielt. Er ist natürlich nicht so ein Gangster im echten Leben, aber ich finde auch, der hat halt so eine spezielle Art zu sprechen, finde ich. Nuschelt manchmal so ein bisschen was, aber es so genial macht irgendwie. Da musste der gar nicht. Und deswegen war das, glaube ich, auch so extrem authentisch. Er hat auch erzählt, dass die Dialoge eigentlich relativ frei waren vom Skript aus. Irgendwie. Das heißt, sie konnten halt auch in ihrer Sprache, er war früher Sprüher wohl und es hat schon auch, glaube ich, so ein paar Gangsterblut. aber dann hatten die halt mit den Begrifflichkeiten so schön spielen können. Irgendwie. Dann war es halt so ein bisschen seltsam geschrieben, sage ich mal, oder ein bisschen zu verkrampft. So. Und dann haben die das halt so schön locker gemacht.
Aber das ist ja das Schöne, also wenn die Regie offen dafür ist, dann kannst du halt tatsächlich dann, sagen wir mal, wahrscheinlich hat es am Ende irgendein Deutscher geschrieben, der noch nie in Kreuzberg war, irgendwo aus München kommt oder so. Und dann liest du das als Schauspieler, der du irgendwo in Kreuzberg 36 aufgewachsen bist und dann Erfahrungen gemacht hast und sagst so, Entschuldigung, aber das sagt man einfach nicht und so spielt man das nicht. Ja. Und dann gibt es bestimmt Kollegen von dir, die dann sagen, nee, Entschuldigung, das steht hier auf dem Papier und das machen wir jetzt so. Ja. Und dann kriegst du halt keine gute Performance. Oder du sagst, krass, Alter, ja, natürlich, bitte hilf mir. Also bitte irgendwie, lass uns mal an dem Text arbeiten und lass uns irgendwie versuchen, das irgendwo nicht nur authentisch zu machen, sondern auch noch ein bisschen stärker zu machen, weil du irgendwie Ideen dazu bringst. Und also das ist auch so, dass ich grundsätzlich, wenn ich mit Schauspielern arbeite, immer sage, meine Texte sind nicht sakrosankt. Die haben wir uns in einem kleinen Kämmerchen irgendwie ausgedacht. Die funktionieren für uns. Wenn sie für euch nicht funktionieren, dann ändern wir sie. Und dann, also natürlich würde ich immer sagen so, ah, der Satz ist mir wichtig oder das muss gesagt werden, weil die Geschichte sonst nicht funktioniert. Aber auch hier war es so, dass die Schauspieler immer wieder sagen, du, ich hab noch mal in den Roman reingeschaut und hier gibt es so eine Stelle, die würde ich gern wieder, also du hast die rausgestrichen, aber ich würde sie gern wieder reinholen. Oder ich würde gern das irgendwie noch mitnehmen oder ich würde gern das erzählen.
Ja.
Und ich glaube, so in so einer Art von Zusammenarbeit, wie sie auch Kida erlebt hat, kommst du halt zu einem viel besseren Produkt am Ende des Tages. Ne? Auch wenn dann die Produzenten, die Drehbuchautoren und die Regisseure Angst haben irgendwo in ihrer Eitelkeit oder Angst haben, Kontrolle zu verlieren. Mhm. Ich denke, dass was ich gelernt habe, ist, man muss einfach immer wieder zulassen und man muss hoffen, dass man Schauspieler hat, die mündig sind, die mutig sind und die klüger sind als man selbst, was die Rolle betrifft.
Mhm. Ja, das haben sie bei der Vierbox-Produktion aber auch genauso gemeint gehabt. Da haben die Regisseure und die Produzenten gesagt, dass wir haben nur mal geskriptet, ist eure Sprache, nehmt die und setzt die ein. Und damit ist echt zu dem Meisterwerk geworden und zu der tollen Serie geworden. Ich wollte kurz vorher nochmal...
Du hast das Wort Meisterwerk relativ häufig.
Nein, das stimmt nicht. Das sind für mich so ein paar
Punkte. Ich habe vorhin so eine Zigarette gedreht und er meinte so Meisterwerk.
Meisterwerk. Nicht so eine schöne Zigarette gesehen. Sag mal, deine Mütze, wo ist denn die? Das ist echt ein Meisterwerk.
Ja.
Die Brille ist ein Meisterwerk. Ich wollte vorher nochmal kurz über Wissen Jung, Wissen Stark reden. Ich habe mir den gestern Abend nochmal angeschaut. Gibt es gerade bei Amazon Prime zum Streamen.
Ah, echt?
Werbung an der Stelle.
Für umsonst, oder?
Ja, für umsonst. Ist ja gut, dann habt ihr ja Kohle bekommen dafür. Von daher ist ja in Ordnung.
Ich habe irgendwann mal einen Knebelvertrag unterschrieben, ich krieg gar nichts.
Ja gut, so ist Jochen Laubehalter und das schreibt man mit den Seelen seiner Kindern. genau, und habe mir den gestern Abend nochmal angeschaut, weil ich habe ihn zuletzt wirklich im Kino gesehen gehabt. Ich weiß gar nicht, vor, was waren es, 8 Jahre?
2015, 5 Jahre.
5 Jahre erst, kam mir länger vor. Da habe ich ihn das letzte Mal gesehen gehabt und muss sagen, der Film ist echt ordentlich gut gealtert. Also er fühlt sich jetzt nicht irgendwie an, dass er jetzt, oh, ist ein Film, der schon zu alt ist und irgendwie beholt ist. Klar macht dieses Schwarz-Weiß-Thema immer sein selbiges und dass es auch in der entsprechenden Zeit spielt. Ich fand den wirklich auch beim zweiten Mal schauen wirklich nochmal richtig großartig. Er hat mir Spaß gemacht. Ich mochte es auch in die Charaktere mich reinzufuchsen und wieder mit diesem Blick auf dich, da ich dich jetzt ein bisschen kenne, den Berlin-Alexanderplatz gesehen habe, auch nochmal anders anzuschauen und kann den nur empfehlen, den Leuten draußen nochmal, weil der wirklich nach wie vor leider jetzt wahrscheinlich noch aktueller ist wie denn je. Geht es um das Thema Rostock-Lichtenhagen, um den Anschlag auf das Asylheim oder auf das Asylbewohnerheim damals und der ist wirklich nach wie vor leider top aktuell. Also schaut den euch nochmal an da draußen. Kann ich nur empfehlen. Das war dein erster großer Kinofilm. Hast du da einen anderen Druck gespürt wie bei Berlin Alexanderplatz oder ist es?
Ja, also ich kam halt aus meinem ersten Film Shahada und aus der Premiere raus. Also erster Studentenfilm auf der Berlinale im Wettbewerb seit keine Ahnung 30 Jahren. Und natürlich hatte ich so ein bisschen Angst. Ich bin jetzt so ein One Hit Wonder. Ne? Also man hat irgendwie zur richtigen Zeit den richtigen Film gemacht und dann hatte man diese große Bühne und wir sind damals ziemlich verprügelt worden von der Presse, also da wurde ganz schön auf uns eingeschlagen, auch schon als wir am Boden lagen und das hat mich natürlich schon, also das hat natürlich extrem wehgetan, aber es war auch irgendwie so ein Ansporn, sich jetzt zu beweisen, dass man nicht aus Zufall hier ist, sondern dass man auch ein Recht hat, hier zu sein. Und Ich habe schon während des Studiums irgendwie angefangen, über Lichtenhagen und also die Ereignisse dort nachzudenken, weil das auch was war, was in mir gearbeitet hatte, weil ich damals halt zwar in Westdeutschland groß geworden, aber das schon jeden Tag am Fernseher mitbekommen habe, aber auch im Freibad mitbekommen habe, auf der Straße mitbekommen hat, dass man halt irgendwie so in den frühen 90er Jahren halt immer wieder rumgeschubst worden ist oder aufs Maul bekommen hat oder keine Ahnung, irgendwie
jemand. Ging das so in deinem Leben, wirklich?
Ja, also das war für mich jetzt wieder so schlimm wie früher. Also, dass man jetzt wieder so eine Aggression spürt, wie es früher mal war. Also, kurz nach der Wende. Und das war halt auch so eine ganz komische Gemengelage. Und du hattest halt irgendwie so das Gefühl, dass sich viele, also man hat die Arme aufgemacht und man hat irgendwie, Westdeutschland hat sich so Ostdeutschland einverleibt und gleichzeitig war in Westdeutschland der Strukturwandel noch nicht ganz durch, irgendwie in Nordrhein-Westfalen. Du hattest halt irgendwo eigentlich totale, du warst irgendwie so kurz vor einer finanziellen Krise, aber du hast auf jeden Fall gespürt, die Leute waren unter Anspannung und sie haben es rausgelassen. Es gab zwischen 1990 und 1995 jedes Jahr Zehntausende Übergriffe von Rechten auf Linke, auf Andersliebende, auf Ausländer. Und das war so eine Stimmung, mit der ich groß geworden bin. Und
In Stuttgarter Zeiten?
Also ich bin ziemlich viel umgezogen damals. Ja. Also wir haben in Frankfurt gelebt, im Main und auch in Nordrhein-Westfalen.
Ja.
Und dadurch durfte ich irgendwie so, also habe ich relativ viel gesehen. So. Mhm. Und gleichzeitig war es so, als er fertig war, wussten wir, dass der Film besser ist als unser erster Film. Und das war auch ein sehr schönes, befriedigendes Gefühl. Und lustigerweise war es halt so, dass als wir angefangen haben, in dem Film zu arbeiten, das war so, wo wir angefangen haben zu schreiben, war 2009, 2010, da hat man uns noch gesagt, hey Leute, warum braucht man in Deutschland einen Film über Rechtsradikalismus? Braucht man doch nicht. Und dann 2010, 2011 hat es dann angefangen, ne? Du hattest dann irgendwie so die NSU-Affäre kam hoch und dann gab es immer mehr so das Gefühl, dass da irgendwas brodelt. Und als der Film ins Kino kam, hattest du halt die Aufmärsche der Legida, der Pegida. Die AfD hat sich dann so zu dem, also so angefangen, zu dem Krebs zu entwickeln, der sie jetzt ist. Und es war seltsam, dass der Film gerade dann rauskam. Genauso seltsam wie, dass wir einen Film machen über die schwarze Community, über Zufluchtsuchende in Deutschland und dass der Film rauskommt und die Welt plötzlich irgendwie gemeinschaftlich sagt, Black Lives Matters. Mhm. Und dass es plötzlich irgendwie, also unser Film ist nicht auf dieses Thema oder auf diese Bewegung geeicht, überhaupt nicht. Aber er ist eine gute Plattform, um über das Thema zu diskutieren und sich auseinanderzusetzen und vielleicht mal durch die Augen derer, die wir immer nur von außen betrachten, auf uns zu schauen und zu sehen, wie wir als reiche westliche Gesellschaft wirken auf die, die nicht so viel Glück haben.
Du sagst, es ist ein Zufall. Ich glaube nicht, dass es wirklich Zufall ist, sondern ich glaube eher, dass es ein Gefühl und ein Wissen. Also Wissen um das, was da gerade passiert und passieren wird. Irgendwo im Unterbewusstsein steckt das ja drin, dass das die Themen sind, die uns bewegen werden oder gerade schon, vielleicht dich schon bewegen und in ein, zwei Jahren die anderen bewegen. Ihr seid gestartet auch mit Berlin Alexanderplatz auf der Berlinale, 10 Jahre später auf der 70. Dein Erstling war auf der 60. und habt dann gleich 9 Nominierungen bekommen für den Filmpreis. Diesmal ist es richtig.
11 Nominierungen.
Letztes Mal habe ich 7 gesagt, deswegen sage ich diesmal 9.
Es werden immer mehr.
Genau. Und habt, glaube ich, 3 Auszeichnungen, 5 Preise bekommen. 5 Preise habt ihr bekommen. Also ihr seid mit unglaublich geiler Kritik da rausgestartet. Das waren Feuilleton war voll mit richtig guten, super, super tollen Stimmen für den Film. Alle haben ihn hochgelobt. Dann kam Corona, das heißt, dann hat man erstmal von dem Lob sich nichts kaufen können, sondern hat es erstmal weggesteckt. Dann kamen weitere Kritiken und so weiter. Momentan ist es so ein bisschen durchmischt, die ganze Kritiklandschaft, wenn man so durchliest. Und ich finde es ja gerade spannend, weil ich finde es ja gerade genau darum geht es, ein Film, der kontrovers ist und der nicht jedem gefällt. Mhm. Und ich finde, das ist eher so ein bisschen der Ritterschlag, wenn jetzt alle sagen würden, grandioser Film, ganz, ganz arg toll.
Also du, ich könnte damit total gut leben.
Ja?
Ja, ja. Also so von mir aus.
Nein,
das Ding ist, man nimmt es halt immer persönlich. Man kann nicht dagegen an. Oder ich kann nicht dagegen an. Mein Problem ist, ich lese dann auch eher die schlechten Kritiken als die guten Kritiken. Mhm. Also die guten Kritiken, da habe ich dann auch irgendwie Angst, dass ich mich dann selbst zu ernst nehme und dass ich mich dann auch irgendwann gut finde. Weil ich glaube, es kann einem schon den Charakter verderben. Und es ist für mich eher so, dass ich, ich fühle mich dann immer wie so ein Sparringpartner beim Boxen, der halt, in, also den man halt irgendwie, also so, der halt aushalten muss, dass er auf die Fresse bekommt. Ich mag schon dieses, das Underdog, also als Underdog irgendwie zu arbeiten, wo man halt, also dieser Erwartungsdruck, dass man dem aus dem Weg geht, indem man, indem keiner was von einem erwartet. Und dann kann man sich selbst irgendwie überraschen, aber vor allem auch irgendwie so die Umwelt. Und, aber ich glaube so, das wovor, also wenn ich so eine Kritik lese, ist natürlich immer, wie kannst du, du hast gerade gesagt, dass du mein Kind hässlich findest und dumm und dass das irgendwie hinkt und das weißt du so, und wie kannst du sowas sagen? Und das tut total weh, und deshalb habe ich inzwischen auch aufgehört, irgendwie diese Kritiken zu lesen. Also manchmal schickt dann irgendwie ein Freund doch einem irgendwas, und dann liest man es durch, und dann verdirbt mir das auch die nächsten 3 Stunden, dann, ja, weil das geht mir dann auch nicht durch, nicht aus dem Kopf. Und aber ich merke immer mehr, dass es ist am Ende egal, weil in einer Kritik stand, nachdem, also wir sind jung, wir sind stark, hatte auch gemischte Kritiken, gute und schlechte. Und dann hat, ich weiß nicht, ob es die Morgenpost oder irgendjemand anders hat geschrieben, und Jung und Stark ist auch der wichtigste Film über rechtsradikale Jugendliche in Deutschland. Und das ist so, wo du denkst, so 5 Jahre später ist dein Film, wird dein Film so bewertet, das ist die Adlung. Also wenn der die Kritiken der Tageszeitung überlebt und fünf Jahre später dann plötzlich zu was geworden ist, wo bis heute Leute sagen so, hey, ich habe deinen Film im Kino angeschaut und das hat so viel mit mir gemacht und ich trage den immer noch mit mir rum, oder Lehrer, die sagen, wir benutzen den immer noch im Unterricht, oder dass andere Filmemacher sagen, das hat uns inspiriert, irgendwie mal was Neues auszuprobieren oder politischer zu arbeiten oder so. Und insofern, Kritiken tun weh, aber und sie haben auch ihren Zweck. Sie sind auch dafür da, also Menschen zu informieren. Man darf das jetzt nicht irgendwie, es ist ja immer eine persönliche Meinung, das heißt, das muss man immer für sich immer rauslesen, dass ein Mensch mit einer ganz eigenen Geschmack und einer eigenen Vorstellung von Film diesen Film anschaut und darüber was schreibt. Und man muss es halt schlucken. Und das versuche ich gerade zu lernen. Also eben nicht mehr wie halt beim ersten Film in Depression reinzukommen und zu denken, ich bin scheiße. Sondern zu verstehen, dass das der Blick der Menschen ist und dass jeder irgendwas im Leben scheiße findet.
So. Mir machen Kritiken Spaß, also ich lese wahnsinnig gerne, und ich versuche auch immer wieder dann dahinter zu gucken, wer ist es eigentlich, was hat er sonst so, über welche Dinge hat er sonst so geschrieben.
Das ist ganz cool.
Ja, wie widerspricht das sich eigentlich? Also Menschen, die heute sagen, wissen du, bist stark, halt, ist du bist halt ein
Querdenker.
Genau, Nachdenker.
Nachleser.de.
Menschen, die vor 5 Jahren gesagt haben, wissen Jung, wissen stark, ist ein schwacher Film. 5 Jahre später sagen sie, einer der relevantesten Filme überhaupt. So Sachen lese ich mir dann nochmal so ein bisschen durch. Und was mir ganz oft auffällt, unabhängig jetzt von deinem Film oder von deinen Filmen, ist so, man versucht vor allem im eigenen Land immer stark zu kritisieren. Man sagt dann, der Film hat zu viel Action, ist zu bunt, und der Inhalt ist zwar stark, aber er wird touchiert von zu viel bunt, zu viel Action. Im amerikanischen Film wird man sagen, unfassbar, wie viel Inhalt die in diesen Actionfilm reinbekommen haben. Ganz, ganz großes Meisterwerk. Also das finde ich immer so schade, gerade in Deutschland. Oder auch, da geht es bei der Musik genauso. Wenn deutsche Pop-Acts beschrieben werden oder Hip-Hop-Acts beschrieben werden, dann macht man Capital Bra kaputt oder ein UFO 361 macht man kaputt, und einen Drake oder einen Future, der die gleichen Produzenten am Ende des Tages hat, lobt man hoch. Also das tut mir immer so ein bisschen, denke ich, fuck you. Aber supportet doch eure Helden auf eine Art und Weise.
Ja, oder man sagt, ein Mix aus Coldplay, genau. Sheeran und frische karibische Einflüsse.
Taylor Swift, halt's Maul, du Arsch.
Also ich finde, aber was ich toll finde, ist, was ich gerade über dich erfahren habe, und was ich richtig toll finde, ist, dass du halt nicht auf eine Stimme hörst und dir den ganzen Kanon anhörst und aus dem Chor heraus für dich irgendwie entscheidest, was richtig ist oder was deiner Meinung entspricht, und dann bist du immer noch neugierig genug, um dir den Film anzuschauen oder das Album anzuhören. Und ich glaube, was heute so schwierig ist, ist genau diese Art von Reflexion und das richtige Lesen von Medien und wie gesagt, Kritiken sind Kritiken. dann gibt es eine andere Art von Journalismus. Und wenn ich mich irgendwie über ein aktuelles Thema informieren will, dann lese ich nicht nur eine Quelle, sondern versuche ich irgendwie mehrere Quellen. Also ich weiß halt, dass die FAZ ein bisschen konservativer ist, dass die Taz ein bisschen linker ist, dass die Süddeutsche in der Mitte schwimmt, aber Tendenzen mal nach da und mal nach da hat. Aber wenn ich mich wirklich interessiere, dann versuche ich ja möglichst viele Quellen irgendwie mich aufzunehmen. Und bei dir, wenn dann dir da auch noch die Mühe machst, zu gucken, wer ist denn dieser Reporter und was hat sonst so geschrieben? So kann ich dann seine Verarbeitung von Informationen verorten und das für mich einordnen. Und das ist für mich halt im besten Sinne von Immanuel Kant ein aufgeklärter Mensch, ne, der sich aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit herauszieht und sagt, ich habe einen verantwortlichen Medienkonsum. Mhm. Und ich glaube, das Problem, was wir momentan haben, ist, dass sich viele Leute diese Mühe nicht mehr machen, weil es ist so schön, immer nur die Nachrichten zu hören, die einem gefallen und die Kritiken zu lesen, die einem irgendwie wohlgesinnt sind. Und ich glaube, genau das ist halt so die Aufgabe, die wir in diesem neuen, überwältigenden digitalen Zeitalter haben, dass wir versuchen müssen, einen Umgang zu finden mit all dieser Flut und auch richtig lesen.
Thema Kritik. Henne, als ihr damals euer zweites Abbey-Album rausgebracht hattet, waren ja die Kritiken auch erstmal extrem überschwänglich.
Super gut.
Das waren unfassbar gute Kritiken. Ja. Du warst ja dann erstmal auf einer Welle. Ihr hattet wahrscheinlich auch tierische Angst, weil nach dem ersten, sag ich mal, so ein bisschen Überraschungsplatte, dann die zweite Platte, die deutlich experimenteller war.
Wir hatten keine Presse bekommen. Das war das Schwierige.
Krass. Beim ersten.
Weil das erste Album war nicht entsprechend erfolgreich und dann beim zweiten Mal bewegen die ihre Ärsche gar nicht mehr hierher. Mhm. Also wir haben die versucht halbwegs zu bestechen, damit sie in First Listen vom Album mitmachen. Und die da waren, waren alle, wow, was ist mit euch denn passiert? Mhm. Also voll schön, aber beim ersten Mal schießt du auf 80 Presseleute und beim zweiten Mal kriegst du noch 30 und davon sagen 15 ab. Knallhart.
Also aber Musik Express hat damals 4 von 5 Sterne gegeben für das Album.
Jawohl.
Aber sind denn die... Aber wenn die dann geblieben sind und sich das anhören, dann sind das doch 15 total relevante Stimmen, oder?
Also absolut.
Weil dann
absolut.
Die einzigen Quellen, die dann irgendwie...
Die haben es erstaunlich gut verbreitet dann auch wieder irgendwie. Das waren einfach wirklich interessierte Leute.
Ich bin inzwischen so ein krasses Spotify-Kind, dass, also ich könnte zum Beispiel komplett auf Albenkritiken verzichten, weil ich, früher musstest, du hast irgendwie eine Albumkritik gelesen, dann bist du in Stuttgart irgendwie zum WOM gegangen, World of Music, und hast dich dann irgendwie mit der CD reingesetzt und hast die halt angehört und dann hast du überlegt, ob du die 30 D-Mark investierst oder nicht.
Ja.
Und heute ist einfach so, du hast irgendwie, keine Ahnung, ein neues Album kommt auf den Markt, du hörst irgendwie irgendwas darüber und dann hörst du es dir an und dann findest du es gut oder nicht gut. Mhm. Ich vermisse die alten Zeiten. Ich vermisse auch, es schon so irgendwie mit 15, mit so einem CD-Stapel irgendwie im Musikladen zu sein oder irgendwie in einen Plattenladen zu gehen. Irgendwie Pauls Boutique irgendwie in Stuttgart noch. Und einfach Musik intensiv zu hören inzwischen. Ich bin echt schlimm. 15 Sekunden hören, 30 Sekunden hören, weiter. Wenn es nicht sofort Klick macht.
Darf ich dir da einen Tipp geben? Beziehungsweise ich bin auch kompletter Musikverrückter, also mein ganzes Leben lang schon. Und mir ging es auch irgendwann mal so, dass ich nur noch meine Spotify und was die mir vorschlagen und so weiter. Ich lese jeden Monat die Rolling Stone und die Music Express, kurz die Kritiken durch, also wirklich so rübersnappen. Und was mir gefällt, hole ich mir dann auf Spotify, auch wenn ich noch nie was davon gehört habe, und höre dann rein. Und das Zweite ist, kauf dir einen Plattenspieler. Ich habe mir vor 8 Jahren nochmal einen Plattenspieler gekauft und plötzlich höre ich wieder Musik. Also ich lege die Platte auf, drehe sie um, putze sie und du hörst wieder Musik. Die läuft nicht nebenher nur auf deinem iPhone einer okay Qualität, sondern du beschäftigst dich wieder damit. Es ist wie ins Kino gehen. Es ist ein total Film auf DVD absolut. Angucken, beziehungsweise streamen, machst du ständig Pause. Also ich habe es auch gestern wieder gemerkt, so geil der Film ist. Ich habe, glaube ich, 4-mal das Handy geklingelt, dann machst du Pause, gehst kurz rein, telefonierst, dann schreibst du was im Laptop, gehst wieder zurück zum Film. Das ist ein ganz anderes Anschauen wie im Kino. Und so ist mit der Musik auch Spotify und Playlisten was ganz anderes wie eine Schallplatte in der Ruhe zu haben.
Du hast richtig vollkommen recht.
So.
Und ich finde, Musik muss einen begleiten, die muss man mehrfach hören.
Ja, das kommt dazu.
Wenn du die immer jeden Song einmal hörst, ist doch who cares? Und so eine Platte läuft halt einfach durch beim Kochen, weil du keinen Bock hast, wieder eine neue, und dann drehst du sie vielleicht. Aber du hörst so dreimal A, B, A, B, A, B, und dann hat man auch einen anderen Bezug zu den Songs. Und ich finde, erst dann kann man über den Song sprechen, ehrlich gesagt.
Ich hab halt diese blöden AirPods und ich muss einfach nur zweimal auf mein Ohr klicken und dann komme ich auf den nächsten Song. Und ich merke halt, dass ich das relativ häufig tue. Ja. Ich habe jetzt bei Berlin Alexanderplatz, also die Musik ist von der wunderbaren Dasha Dauenhauer gemacht worden, aber ein Teil der Musik, wirklich großartig, ein Teil von der Musik kommt auch von Max Rieger, das ist, der gehört zu Die Nerven, und mit dem werde ich auch meinen nächsten Film machen als Musiker. Also wir machen einen Musikfilm, wo gesungen und getanzt wird.
Und Musical.
Ein Musikfilm, ja. Na,
geil.
Kannst du schon ein bisschen was drüber erzählen oder gar nicht?
Nein, noch nicht. Aber es ist also was ich dir sagen kann, ist, dann komme ich zurück zu dem anderen Thema. Wir machen eine Trilogie, Einigkeit, Recht, Freiheit, Schwarz, Rot, Gold. Mhm. Und ein Teil davon wird halt ein Musikfilm sein. Also und weniger im Sinne von La La Land, sondern irgendwie ein bisschen ernster und ein bisschen politischer. Aber was ich von Max gelernt habe, ist, einen Song zu Ende zu hören. Also wirklich auch also so, wenn man ihn gut findet, nicht einfach auf die Playlist zu setzen und dann zum nächsten Song zu gehen, sondern also nicht nur zu verkonsumieren, sondern wirklich sich wirklich von dem Song mitnehmen zu lassen und gucken, was macht er mit einem bis zum Schluss, weil vielleicht kommt ja am Ende nochmal eine Wendung, eine Überraschung, wo du denkst so, ah, das hätte ich jetzt nicht
gedacht. Noch ganz kurz, was sagen dir denn die Worte pretty used?
Oh Gott.
Okay, wir gehen weiter.
Was ist pretty used? Was ist das denn?
Also folgendermaßen.
Okay. Wir schneiden das nicht raus.
Kurz vorm Abitur, ich habe damals in Ostfildern gewohnt, in Scharnhausen, und ich bin. Es gibt nur eine Straße durch Scharnhausen, und ich bin über diese Straße gegangen, und auf dem Zebrastreifen habe ich meinen Nachbarn, haben wir uns kurz getroffen und haben uns unterhalten und haben gemerkt, wir verstehen uns gut, sind beste Freunde geworden und haben an dem Tag noch eine Band gegründet. Die hieß noch nicht Pretty Used. Und er hat Gitarre gespielt, ich habe gesungen, und was sowieso schon eine dumme Idee war.
Dass er Gitarre spielt.
Dass ich gesungen habe. Und dann, keine Ahnung, also es gab ein paar unwahrscheinliche Zufälle. Wir waren auf einem Muse-Konzert, wir haben nach einem Drummer gesucht, und dann stand irgend so ein Typ in der Schlange beim Bier, und dann meinte Sven, mein Kollege, so, das ist unser Drummer, ich sag's dir. Und ist einfach zu ihm hingegangen und hat gemeint, bist du Drummer? Und er hat sich umgedreht und gemeint, ja. Also so,
nein,
ja. Und
dann, das gibt's ja nicht.
Dann wurde das unser Drummer, der hat damals am Nordbahnhof gewohnt, so die Künstlerkommune Schnickschnack. Und dort habe ich dann auch die Frau kennengelernt, also meine damalige Freundin, die mich so auf eine Art zum Film gebracht hat und auch nach Berlin.
Wagenheim war das?
Also auf der anderen Seite, wo die Waggons stehen.
Genau. Ja.
Und dann hatten wir eine Band, Pretty Used.
Sorry, als ich es gelesen habe, dachte ich, yes, er hat auch mal Musik gemacht.
Und nach Rock am Ring habt ihr aufgehört.
Furchtbar. Also das Ding ist so, die haben, also so Sergei, unser Drummer, hat dann tatsächlich noch eine ziemlich gute Band gehabt, Spoiled Nikita.
Das sagt mir sogar was.
Also die haben in Stuttgart haben die viel gespielt.
Ja,
und so. Und also die haben auf jeden Fall bessere Musik, bessere Sänger, und der konnte auch Gitarre spielen, und das hat extrem geholfen. Nein, du glaubst nicht, wie scheiße wir waren. Und die haben mich dann irgendwann aus der Band geschmissen, weil ich habe irgendwann aufgehört, Text zu schreiben. Ich habe wirklich auf Konzerten improvisiert, weil ich es nicht geschafft habe, bis zum Konzert einen Text zu schreiben. Und ich bin dann irgendwann mal im Suff rückwärts in die wirklich teure Gitarre halbakustische von einem meiner Gitarristen reingedatscht und habe sie kaputt gemacht. Und dann gab es dann irgendwie so ein Come Together und Burhan, das geht nicht. Ne?
Geht nicht mehr.
Kannst du nicht. Gut, dass ich es gefunden habe.
Werd bitte Regisseur.
Ja.
Und er wurde Regisseur. An dieser Stelle nochmal, da draußen, geht in den Film rein, der läuft sicherlich noch ein paar Wochen in den Kinos.
Also geht lieber jetzt rein, weil natürlich läuft ein Film nur so lange im Kino, solange er auch ein Publikum hat.
Genau, deswegen geht jetzt rein, geht schnell rein. Die Säle werden immer kleiner, und jetzt kommen langsam auch die Amerikaner raus mit ihren Filmen. Das heißt, da wird ganz, ganz viel passieren. Toller Deswegen Film. Geht wirklich Unbedingt, rein. Henne, ja. Du warst auch noch mal drin, ich glaube gestern oder vorgestern.
Gestern.
Wirklich toller Film. Schaut ihn euch an. Nutzt die Zeit gerade, um euch so einen Film anzuschauen. Am besten mit ein paar Leuten, um danach drüber reden zu können, weil es tut gut danach, mit Menschen über diesen Film und über das, was man gesehen hat und über die Themen auch zu sprechen. Das letzte Wort gebührt unserem wunderbaren Gast.
Danke, dass ich hier sein durfte.
Schön war's. Tschüss, Ade. Ciao.